Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und wir bleiben erstmal noch ein bisschen bei der Wirtschaft, denn bei uns geht es gleich um die Auswirkungen der Buchpreisbindung. Außerdem, das erste Bild aus der Gurlitt-Sammlung, die an das Kunstmuseum Bern ging, wurde verkauft. Mehr dazu in einem Gespräch. Das Schauspiel Köln zeigte gestern Daniel Kehlmanns Flüchtlingsdrama Die Reise der Verlorenen als deutsche Erstaufführung. Und wir machen uns ein paar Gedanken zu toten Schauspielern, die digital reanimiert werden. Mein Name ist Anja Reinhardt. Herzlich willkommen. Die Buchpreisbindung wird meist als Errungenschaft bewertet, denn egal, ob Sie in einem unabhängigen Buchladen, wo das Personal meist beraten kann, oder ob Sie bei einem großen Online-Händler kaufen, es gilt ein fester Preis. Das soll verhindern, dass gerade die bekannten Riesen im Netz den Lesestoff billiger anbieten und kleinere Buchläden damit übervorteilen. Andererseits, gerade die fachliche Kompetenz der Buchhändler könnte ja auch extra bezahlt werden, beziehungsweise Leser, die eine Beratung wollen, sind vielleicht auch bereit, dafür mehr zu zahlen. Die Frage, ob die Buchpreisbindung sinnvoll ist, die wird immer wieder mal gestellt. Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat nun zwei unabhängige Forschergruppen beauftragt, die Auswirkungen dieser Preisvereinbarung zu untersuchen. Zu einer dieser Gruppen gehört Georg Götz, Professor für Volkswirtschaft an der Universität Gießen. Ich habe ihn gefragt, was die wichtigsten Ergebnisse der Studie sind und im Hinblick eben auch auf eine europaweit einheitliche Regelung.
Nun, zunächst kann ich Ihnen sagen, dass wir auf einer umfassenden Datengrundlage untersucht haben, wie sich die Buchpreisbindung auswirkt. Wir haben festgestellt, dass eine Abschaffung zu einem Rückgang des Buchabsatzes führen würde, also das Kulturgut Buch schädigen würde. Gleichzeitig wirkt sich die Buchpreisbindung positiv auf die Titelvielfalt aus. Unbekanntere oder weniger bekannte Autorinnen und Autoren oder Titel haben es leichter, den Weg in die Bestsellerlisten zu finden. Und gleichzeitig ist es so, dass die Preise im Schnitt eher auch, insbesondere wenn man Großbritannien und Deutschland und Frankreich vergleicht, dass die Preise im Schnitt dort, wo der Preis nicht gebunden ist, teilweise stärker steigen als in den Ländern mit Preisbindung. Also von daher glaube ich, und da bin ich dann schon bei der europarechtlichen Geschichte, ist es so, dass man gute Rechtfertigungen dafür hat, dass es eine Buchpreisbindung gibt.
Also ist das, wenn ich Sie richtig verstehe, ein eindeutiges Pro-Buchpreisbindung? Ihre Forschungsergebnisse?
Das ist sozusagen, ich bin ja Wissenschaftler, ich zeige die Ergebnisse auf und dann müssen natürlich die Politik oder die Gesellschaft die entsprechenden Konsequenzen ziehen. Aber aus meiner Sicht ist es ein klares Pro.
Die Buchpreisbindung, die gibt es seit 1888. Seitdem hat sich ja doch einiges verändert. Die größte Veränderung ist sicher die Digitalisierung. Der Deutsche Bundestag hat gerade beschlossen, digitale Erzeugnisse so zu behandeln wie Printprodukte, also mit einer ermäßigten Mehrwertsteuer. Da gibt es also eine Anpassung. Ist da die Buchpreisbindung mit dieser Geschichte noch zeitgemäß?
Naja, also das Steuerrecht hat ja seine Eigenheiten. Das ist ja so, dass wieso ein bestimmtes Gut den reduzierten Mehrwertsteuersatz hat, ein anderes den üblichen Mehrwertsteuersatz, das ist ja Gegenstand ja beinahe vieler satirischer Sendungen, dass sozusagen das E-Book einen höheren Steuersatz hat als das gedruckte Buch, war meines Erachtens nie besonders logisch. Auf die Buchpreisbindung an sich hat das keinen großen Einfluss bzw. auf die Relevanz bzw. Wichtigkeit der Buchpreisbindung. Denn es ist natürlich klar, dass es nicht sein kann, wenn Sie ein gedrucktes Buch, wenn Sie da eine Preisbindung haben, dass Sie das für das E-Book völlig freigeben, denn sonst ist es so, dass Sie gegebenenfalls enorme Unterschiede erhalten und dann ist es so, Sie gehen in die Buchhandlung, Sie haben das typische Trittbrettfahrerproblem, lassen sich beraten, lassen sich einen schönen Titel empfehlen und dann laden Sie es auf Ihren Kindle runter zu einem Bruchteil des Preises.
Man könnte aber auch ein bisschen ketzerisch sagen, in der Kunst zum Beispiel gibt es einen Markt, der die Preise bestimmt, warum also nicht beim Buchmarkt?
Der Buchmarkt bestimmt die Preise auch. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis. Jeder Verlag setzt den Preis seines Buches selber. Es ist nur der Wettbewerb auf der Einzelhandelsstufe ausgeschaltet. Was jetzt der neueste Dan Brown oder die Dörte Hansen kostet, das entscheiden die jeweiligen Verlage. Aber die Verlage selber, und das ist das Interessante aus meiner Sicht bei der Buchpreisbindung, die Verlage selber haben ja, wenn man sich das so einfach ansieht, kein Interesse daran, dem Einzelhandel eine größere Marge zu bieten. als das nötig ist. Die sind ja am Gewinn interessiert. Wenn die Marge im Einzelhandel niedrig ist, dann bleibt mehr für sie. Aber das ist einfach, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Die Verlage wissen, dass der stationäre Buchhandel ein zentraler Absatzkanal ist und sie sonst viel weniger Bücher absetzen könnten. Wie gesagt, der Wettbewerb ist ja nicht ausgeschaltet.
Was würde es denn auf dem deutschen Buchmarkt verändern, wenn die Buchpreisbindung abgeschafft werden würde? Also ich denke da zum Beispiel auch an, sagen wir mal, unbekanntere Autorinnen und Autoren.
Also gut, das, was man aus dem Vergleich mit Ländern wie den USA und Großbritannien, wo es keine Buchpreisbindung gibt, mit einem Land wie Deutschland sieht, ist, dass die Buchhandelsdichte dort, wo es keine Buchpreisbindung gibt, deutlich niedriger ist. Also in den USA gibt es pro Kopf halb so viele Buchhandlungen wie in Deutschland. Wenn man sich auf der anderen Seite ansieht, dass viele Bestseller von eigentlich unbekannten oder weniger bekannten Autorinnen und Autoren tatsächlich gemacht werden, könnte man sagen, vom stationären Buchhandel durch Beratung, also die Dörte Hansen, das alte Land, wurde zu 85% nur in den kleinen Buchhandlungen zunächst verkauft und hat so den Weg in die Top 20 gefunden. Dann sieht man, dass eine Abschaffung der Buchpreisbindung über den Rückgang der stationären Buchhandlungen auch eine sehr negative Auswirkung eben gerade zum Teil auf die kleinen Verlage und damit aber auch auf die ja, typischerweise weniger bekannten Autorinnen und Autoren hätte.
Die Buchpreisbindung sichert die Buchkultur, so das Fazit der Studie, über die ich mit dem Volkswirtschaftsexperten Georg Götz gesprochen habe. Und in diesem Sinne fragen wir jetzt, sichert es die Kinokultur, wenn tote Schauspiellegenden digital wieder zum Leben erweckt werden? James Dean soll nämlich die Hauptrolle in einer großen Hollywood-Produktion übernehmen. Ganz sicher ist das gut für die Kasse, wenn der 1955 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Dean, damals 24 Jahre alt, nun wieder die große Leinwand füllt. Kaum ein anderer Schauspieler hat einen größeren Legendenstatus. Raik Wieland mit ein paar Anmerkungen zur digitalen Auferstehung.
Finding Jack soll der Film heißen, bei dem James Dean, der tote James Dean, wieder eine Hauptrolle übernehmen wird. Es geht um den Vietnamkrieg. Monatelang habe man den perfekten Schauspieler dafür gesucht, erklärt die Produktionsfirma jetzt bei der Vorstellung des Projekts. Eine erstaunlich kurze Zeit, wenn man bedenkt, wie viele Friedhöfe es gibt, die die Agenten beim Casting womöglich abzuschreiten hatten. Fotos und Filmaufnahmen, die wie im Fall von James Dean zur digitalen Reinkarnation beitragen, gibt's von den in Frage kommenden gewesenen Stars, weiß Gott genug. Also droht jetzt eine Massenexhumierung von Leinwandidolen AD? Nein, sie ist in vollem Gange. Hollywood und Werbeagenturen haben seit längerem tote Stars wiederentdeckt. Carrie Fisher spielt wieder mit in den neuen Star Wars Filmen, obwohl sie 2016 starb. Elizabeth Taylor soll mit Parfümwerbung 2 Jahre nach ihrem Tod 2011 rund 25 Millionen Dollar eingenommen haben. Steve McQueen, Marilyn Monroe, Paul Walker, die Liste ist lang. Technisch ist vieles machbar heute. Man kann den Kopf eines verstorbenen Stars am Computer auf einen anderen Körper montieren. Ganzkörperscans sind ebenfalls gängig. Dabei werden Körper und Gesicht mit zahllosen Sensoren abgetastet, um so digitale Kopien zu erstellen. Das Ergebnis sind dann tote Köpfe auf falschen Körpern. Und genauso fühlen sich ja heute ohnehin viele Menschen. Neue Schauspieler zu entdecken ist mühselig und riskant. Allüren, Drogen, Ausfälle, ein störanfälliges Ego, wer will sich damit herumplagen? Tote Stars dagegen sind ein sicheres Geschäft. Man weiß, was man hat, sie liefern ab, was gewünscht wird und sterben können sie mitten in den Dreharbeiten auch nicht mehr. Viele Agenturen in den USA sind darauf spezialisiert. Die Kinder und Erben haben in der Regel keine Einwände, im Gegenteil, sie freuen sich über weiter sprudelnde Einnahmen, so wie jetzt im Fall von James Dean. Der frühe Tod des Schauspielers, 1955 nach einem Autounfall, hat noch den Vorteil, dass er als ewig junger im Gedächtnis geblieben ist. Wahr ist auch, die Legendenbildung um ihn begann sowieso erst postmortem. Es soll sogar Teenager gegeben haben, die ihm in den Tod folgten. Andere schrieben noch Jahre nach dem Unglück Briefe an James Dean. Insofern ist sein digitales Comeback heute irgendwie folgerichtig und vielleicht auch erst der Anfang. Für lebende Schauspieler ist zu befürchten, könnten harte Zeiten anbrechen. Und übrigens nicht nur für sie. Tote Politiker, Erfinder, Künstler, sie alle könnten digital reinkarnieren. Vielleicht sind wir ja schon bald von Avataren großartiger oder furchtbarer Persönlichkeiten umgeben, die uns sagen, wo es lang geht. Ob das aber für die Zukunft der Menschheit hilfreich ist, wenn wir die Gespenster der Vergangenheit wiederbeleben, das wissen keine Stars, das steht in den Sternen.
Raik Wieland über den toten James Dean, der wohl bald wieder ganz lebendig in die Kinos kommt. Der Name Gurlitt ist eng verbunden mit einem der größten Kunstskandale der Nachkriegszeit. Teile der Sammlung, die man in einer Münchner Wohnung und in einem Haus in Salzburg fand, standen unter dem Verdacht, NS-Raubkunst zu sein. Wie mit Cornelius Gurlitt selbst umgegangen wurde, das bewerteten einige auch als skandalös. Bevor der Sohn des Kunsthändlers Hildebrand Gurlitt, der für das geplante Führermuseum in Linz einkaufte, starb, vermachte er seine Sammlung dem Kunstmuseum Bern. Monet, Cézanne, Dürer, Rodin und viele bekannte Namen mehr befinden sich seit 5 Jahren im Besitz des Schweizer Hauses. Nun hat das Museum ein Bild aus der Sammlung an das National Museum of Western Art in Tokio verkauft, Edouard Manets Stürmische See, für 4 Millionen US-Dollar. Ich habe Nina Zimmer, die Direktorin, vor der Sendung gefragt. Ihr Haus hat ausdrücklich erklärt, von der Erbschaft nicht finanziell profitieren zu wollen. Warum wurde das Bild verkauft?
Der Stiftungsrat hat eingangs, als man sich überlegte, dieses Erbe anzunehmen, festgelegt, dass man nicht finanziell profitieren möchte von der Erbschaft, aber auch kein Defizit tragen möchte aus der Erbschaft. Das ist aber leider inzwischen eingetroffen. Wir haben sehr hohe Ausgaben gehabt für juristische Beratung, für Restaurierungen, für die Vorbereitung von Ausstellungen, für Provenienzforschung. Und waren deswegen jetzt gezwungen, ein Werk zu verkaufen.
Jetzt könnte man natürlich fragen, warum ausgerechnet dieses Bild? Es gibt sicherlich bekanntere Bilder auch noch aus dieser Sammlung. Also warum die Stürmische See von Manet?
Da haben wir sehr gut und lange drüber nachgedacht und haben versucht, verschiedene Kriterien anzuwenden. Das erste Kriterium war, es musste selbstverständlich ein Werk sein, was sich schon in unserem Besitz befindet. Das nächste Kriterium war, dass wir ein Werk auswählen wollten, was nicht signifikant für unsere Sammlung ein wichtiges, zentrales Stück ist. Ein drittes Kriterium, und das ist ein sehr wichtiges Kriterium, weil es ein ethisches Kriterium ist, dass wenn man schon ein Werk abgibt aus der öffentlichen Sammlung, dass man dann als erstes bemüht ist, es in eine andere öffentliche Museumssammlung zu überführen. Und das ist uns in dem Fall gelungen, als dass wir in dem Fall mit dem japanischen Museum eigentlich die Heimatsammlung, nämlich von Matsukata, dem ursprünglichen Sammler, der diese Impressionistensammlung, zu der das Bild einmal gehört hatte, dass wir es eigentlich zurückverkaufen konnten.
Es gab bei einigen Bildern, ich habe es vorhin schon gesagt, aus der Sammlung einen Raubkunstverdacht. Wie ist denn Hildebrand Gurlitt an dieses Bild gekommen?
Wir wissen, dass Matsukata, der innerhalb von kürzester Zeit eine atemberaubende Impressionisten- und moderne Sammlung angelegt hatte.
Der Sammler, der in Paris auch gelebt hat.
In Paris gelebt hat, dass er wegen dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs nach Japan zurückgehen musste. Er hat seine Sammlung in Paris einem Vertreter überlassen zur Betreuung. Dieser Betreuer der Sammlung musste selber für den Unterhalt der Sammlung aufkommen und hat einzelne Werke verkauft, um die Sammlung betreuen zu können. Auch dieses Manet-Gemälde, was er in den 40er Jahren in Paris auf dem ja florierenden Pariser Kunstmarkt der 40er Jahre platziert hat. Dort hat es eine ganze Reihe von Händewechseln gegeben, die wir recht genau nachvollziehen können. Es hat dann Hildebrand Gurlitt erworben. Wir wissen nicht jeden einzelnen Händewechsel, aber wir wissen so viel, dass der Abschlussbericht des Forschungsprojektes als grün identifiziert hat, also als keine oder allerhöchstwahrscheinlich keine Nazi-Raubkunst.
Überschüsse aus diesem Verkauf oder folgenden Verkäufen, die sollen ja ausschließlich in die Provenienzforschung zur Sammlung gehen. Auch auf die Gefahr hin, dass Sie dann Bilder vielleicht abgeben müssen?
Wir reden über diesen Verkauf im Moment. Wir haben unser Defizit mit einem gewissen Risiko berechnet, da einzelne juristische Fälle noch nicht abgeschlossen sind. Erst wenn die abgeschlossen sind, können wir sehen, ob jetzt das genau matcht. Und im Moment sieht es danach aus, als ob das recht nahe einander käme.
Aber die Provenienzforschung zur Sammlung ist noch nicht abgeschlossen, oder?
Die Provenienzforschung zur Sammlung ist nicht abgeschlossen. Wir haben auch Provenienzforschungsprojekte in andere Sammlungsbestandteile des Kunstmuseums Bern. Wir haben eine ganze Abteilung aufgebaut. Auch da haben wir andere Quellen und Förderer, um diese Provenienzforschung weiter zu betreiben. Wir haben jetzt unter genauere Beobachtung quasi das Konto Gurlitt genommen, da wo die Ausgaben für die Annahme der Erbschaft Gurlitt angefallen sind und da wo die Einnahmen jetzt bestimmten Ausgaben gegenübergestellt werden.
Nina Zimmer, Direktorin des Kunstmuseums in Bern, zum Verkauf des Bildes Stürmische See von Édouard Manet aus der Sammlung Gurlitt. Im Sommer 1939 spielte sich auf der Route Hamburg-Kuba-New York ein Drama ab, das stark an das erinnert, was wir in den letzten Jahren immer wieder auf dem Mittelmeer beobachtet haben. Der Kapitän des Schiffes St. Louis sollte über 900 meist jüdische Flüchtlinge aus Deutschland nach Kuba bringen. Dort verweigerte man ihm die Landung, ebenso in Florida und New York. Das Schiff durfte schließlich in Europa, in Antwerpen, anlegen. Mehr als 250 der Passagiere starben schließlich im Holocaust. Der Schriftsteller Daniel Kehlmann hat basierend auf der Romanvorlage Voyage of the Damned, die Geschichte der St. Louis erzählt, ein Theaterstück gemacht, das gestern als deutsche Erstaufführung am Schauspiel Köln gezeigt wurde. Dorothea Markus berichtet über die Reise der Verlorenen.
Mit nichts als 10 Stühlen und einem Klavier wird die Bühne im Kölner Schauspiel zur St. Louis, jenem historischen Schiff, dessen Passagiere, jüdische Flüchtlinge, 1939 niemand aufnehmen wollte. Ein dreieckiges Podest deutet einen Bug an, dahinter das Breitwandfoto eines Meeres. Ein ewig stoischer Horizont, der sich nicht nähert. An seitlichen Garderoben sind die Kleidungsstücke gehängt, mit denen sich den ganzen Abend über 11 Schauspieler in 30 Figuren verwandeln. Nur ein Schal macht den zaudernden und hadernden Schiffskapitän Gustav Schröder, gespielt von Peter Lohmeier, zur alten jüdischen Dame, die sich munter und schicksalsvergessen durch die leckeren Dinner an Bord futtert.
Diese ganze Komödie. Erst verbieten sie uns das Arbeiten, dann schlagen sie uns zusammen, dann sperren sie uns ein, dann rauben sie uns aus und dann vertreiben sie uns. Aber auf dem Weg hinaus behandeln Sie uns, wie es sich bei Passagieren gehört. Jeden Abend 3 Hauptgerichte.
Klug erzählt das minimalistische Setting durch die Doppelbesetzungen, wie jeder Mensch eben viele Aspekte hat, gute und schlechte, und dass es die eigene Verantwortung ist, welche sich durchsetzen. Wie wir selbst während der NS-Zeit gehandelt hätten, können wir von heute aus nicht wissen. Das macht am Anfang Stefko Hanuszewski als bekennender Nazi Otto Schindy klar, der als Conférencier den Rahmen bildet und das Publikum jovial anspricht, Steward auf dem Schiff und NSDAP-Ortsgruppenleiter ist.
Ich bin ein Nazi. Nein, nicht im übertragenen Sinn. Ich bin buchstäblich ein Nazi. NSDAP-Mitgliedsnummer 1065274. Wir schreiben das Jahr 1939 und sofort schätzen Sie sich glücklich, nicht wahr, dass Sie diese Zeit nicht erlebt haben. Gnade, dass Sie nicht rausfinden müssen, ob Sie auch einer sind wie ich. Falls Sie wirklich nicht wissen, wie Sie gehandelt hätten, dann wissen Sie es schon. Jetzt sind wir alle tot, egal auf welcher Seite wir standen.
Und so wird die Geschichte quasi aus der Sicht von Vergangenheitsgespenstern erzählt. Mit Daniel Kehlmanns typischem Erzählsound, jener amoralisch heiteren Doppelbödigkeit, springt das Stück zwischen den Zeitebenen, montiert geschickt verschiedene Perspektiven. Oft entstehen unheimliche Parallelen zur Gegenwart. Dass es hier um aktuelle Fragen der Seenotrettung im Mittelmeer geht, muss die Regie dabei nicht besonders betonen. Es klingt heutig genug, wenn der deutsche Geheimdienst kubanische Journalisten für Fake News bezahlt, um in Havanna die Angst vor Flüchtlingen zu schüren. Und wenn die reichsten Länder Europas glauben, sich ihre Aufnahme nicht leisten zu können. Auch wenn man das Ende der St. Louis kennt, sieht man der in wenigen Schicksalsepisoden erzählten und sauber gespielten Geschichte atemlos zu. Schön, wie da Biografien in Momentaufnahmen eingefangen sind. Die des halbjüdischen Kellners, der vom Kapitän gedeckt wird. Die des jüdischen Hautarzts, der seine Kinder und die eigene Haut rettet, weil er heimlich SS-Offiziere behandelt hat. Verstörend, wie die bürokratischen Abwehrphrasen auf der Konferenz von Evian 1938 heutigen Politikern ähneln, wieder armselig geschachert wird um Schicksale.
Wir helfen Flüchtlingen. Dieses Schiff, darf das in Kuba auch landen?
Ja, warum sollte es nicht in Kuba landen dürfen?
Vielleicht, weil 1000 Flüchtlinge darauf sind?
Ja und?
Es sind noch nie 1000 Flüchtlinge auf einmal in Kuba an Land gegangen. Diese Menschen sind völlig mittellos. Deutschland und die HAPAG haben ihnen alles abgenommen.
Mein lieber Herr, wir haben doch nicht. Das sind die Bestimmungen.
Als es dem Ende zugeht, beginnt das Breitwandmeerbild im Hintergrund knarzend zu schaukeln. Die Welt der Flüchtlinge schwankt und droht zugrunde zu gehen. Auf Stühlen sitzend erzählt schließlich jeder, wie es ihm historisch ergangen ist. Die meisten starben sinnlos und qualvoll im Krieg. Eine kluge, eindringliche Inszenierung, die sich ganz auf die Kraft des Theaters verlässt und keine heutigen Bezüge braucht, um ihre Aktualität zu betonen.
Dorothea Markus über die deutsche Erstaufführung von Daniel Kehlmanns Theaterstück »Die Reise der Verlorenen« gestern am Schauspiel Köln. Und in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es erstmal um Preise.
Erstmal um einen, den es nicht gab, nämlich für die Soziologin Cornelia Koppetsch. Die war nominiert für den Bayerischen Buchpreis, bis Plagiatsvorwürfe öffentlich wurden. Es geht um ihr Buch »Die Gesellschaft des Zorns«, in dem sie sich mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus beschäftigt. Bekannt wurden die Vorwürfe gestern Abend bei der Verleihung des Bayerischen Buchpreises, der in der Kategorie Sachbuch an Jan-Werner Müller für sein Buch »Mit Furcht und Freiheit für einen anderen Liberalismus« ging. Die Jury hatte Koppetsch Buch während des Plagiatsverdachts zurückgestellt. Jurymitglied Knut Korzen sagte bei der Preisverleihung, man stutzt, wenn Frau Koppetsch den Begriff Neogemeinschaften in ihrem Buch einführt, so als hätte sie ihn erfunden. Der Begriff stamme von Andreas Reckwitz, der 2017 den Bayerischen Buchpreis erhalten hatte. Koppetsch soll Korzen zufolge ganze Abschnitte aus einem von Reckwitz veröffentlichten Aufsatz übernommen haben, ohne die Quelle anzugeben. Koppetsch ist Professorin für Geschlechterverhältnisse, Bildung und Lebensführung an der Technischen Universität in Darmstadt. Auf Nachfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung räumte Koppetsch handwerkliche Fehler ein, bestand aber der Zeitung zufolge auf der Eigenständigkeit ihrer Arbeit. Ganz eigenständig ist in jedem Fall das Werk der US-amerikanischen Künstlerin Betty Saar. Und weil es so besonders ist, bekommt sie den Wolfgang-Hahn-Preis 2020. Der Preis wird von der Gesellschaft für moderne Kunst am Museum Ludwig in Köln vergeben und zeichnet wichtige Positionen der Gegenwartskunst aus. Er besteht im Ankauf von Arbeiten der Preisträger. Das Werk der 1926 in Los Angeles geborenen Künstlerin, so die Jury, sei eine zentrale Position in der amerikanischen Kunst. Es speise sich aus schamanistischen, religiösen und philosophischen Quellen, politisch aus dem Black Feminism und schaffe eine eigene Welt, in der sich persönliche Erfahrung mit Ethnie, Politik und übernatürlichen Glaubenssystemen verbinden. Sie habe den Lauf der amerikanischen Kunst verändert und der Preis verstehe sich explizit auch als Korrektur der Kunstgeschichtsschreibung, in der feministische Positionen wie die von Betty Saar bislang nicht ausreichend gewürdigt worden seien. Im Fall der Querelen in der Buchenwald-Stiftung, über die wir berichtet haben, gab es heute ein Urteil des Arbeitsgerichts Erfurt. Die fristlose Kündigung des ehemaligen Leiters der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, Stefan Hörtler, durch die Buchenwald-Stiftung, ist demnach unwirksam. Es habe keinerlei vertragswidriges Verhalten Hörtlers gegeben, urteilte das Gericht. Auch zwei frühere Abmahnungen gegen ihn seien unbegründet. Das ist eine Niederlage für den in der Kritik stehenden Stiftungsdirektor Volkert Knigge. Hörtler hatte im Laufe des Verfahrens bereits auf eine eventuelle Wiedereinstellung verzichtet, da er das Vertrauensverhältnis, ebenso wie es die Stiftung tut, als zerrüttet ansieht. Als Sensation feiern Wissenschaftler ihre heute präsentierten Entdeckungen im Grab Kaiser Friedrichs III. Im Wiener Stephansdom. Das letzte noch unangetastete Kaisergrab Europas. Mit einer Minikamera konnten sie in das Innere schauen und sahen neben dem Leichnam unter anderem eine Krone, ein Zepter und einen Reichsapfel.
Jörg Biesler mit den Kulturmeldungen. US-Außenminister Mike Pompeo ist in Berlin. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend um 18.10 Uhr. Hier im Studio verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.